dann auch frohe Ostern und alles Gute ins Online-Meeting und auch hier an alle, die ich nicht persönlich schon begrüßt habe. Ja, heute, Ostersonntag, das eine Besondere, was die Predigt bestimmt. Das nächste, was darauf auch mit Einfluss hat, ist, dass auch die Kinder heute wieder unter uns sind in der Botschaft. Und so Gott will, wird auch dem Rechnung getragen. Mit ihnen habe ich schon ein bisschen darüber gesprochen jetzt im ersten Teil des Gottesdienstes, was jetzt der Inhalt grob sein wird. Und zwar werden wir uns dem Thema Ostern, Auferstehung heute auf eine bestimmte Art nähern, widmen. Aber zum Einstieg möchte ich jetzt erstmal eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von einem Mann, der uns heute noch ein wenig begleiten wird, einem gewissen Detective J. Warner Wallace. Jeffries und Wallace, schnauzte Alan ungeduldig, während sich der junge Beamte beeilte, unsere Namen in den Bericht vom Tatort zu schreiben. Das war der erste Tatort eines Mordfalls für mich. Jahrelang hatte ich mit Raubüberfällen zu tun gehabt, aber an Mordermittlungen war ich bisher nicht beteiligt gewesen. Ich war besorgt, dass ich den Tatort irgendwie verunreinigen könnte. Ich machte kleine, vorsichtige Schritte und folgte Detective Alan Jeffries wie ein junger Hund. Alan arbeitete schon mehr als 15 Jahre für dieses Einsatzkommando und hatte nur noch 5 Jahre bis zum Ruhestand. Er war sachkundig, rechthaberisch, selbstbewusst und mürrisch. Ich mochte ihn sehr. Wir standen einen Augenblick dort und schauten uns das Opfer an. Es gab keine Anzeichen eines Kampfes und eines gewaltsamen Zutritts in die Wohnung, nur eine 46-jährige tote Frau. Mir jagten die Gedanken durch den Kopf, während ich versuchte, mich an alles zu erinnern, was in dem 2-wöchigen Seminar zur Mordermittlung vor kurzem ich gelernt hatte. Konnte der Tatort wieder so hergerichtet werden, dass es Rückschlüsse auf die Identität des Täters zulässt? Und hier mache ich einen Bruch in diese Geschichte. Vielleicht fragt ihr euch langsam, warum ich das eigentlich erzähle. Nun, ich hatte schon gesagt, dass dieser Mann, Detective Wallace, uns heute noch ein bisschen begleiten wird. Warum? Wir lesen hier vom ersten Mordfall seiner Laufbahn. Ja, er ist also das wirklich so, das ist wirklich ein Mann, den es wirklich gibt. Und der Mordermittler ist, und mittlerweile ist er das schon ziemlich lange, und zwar speziell für alte, ungelöste Fälle. Das nennt man dann im Englischen, wo er herkommt, Cold Cases. Ja, alte, ungelöste Mordfälle, die nach vielen Jahren oder Jahrzehnten wieder aufgerollt werden. Warum erzähle ich das? Nun, dieser Mann hat das zum Anlass genommen, weil er eben mit Christen konfrontiert wurde, und hat gesagt, so, ich werde jetzt mal diese Behauptung der Auferstehung und der Evangelien werde ich jetzt einfach mal mit meinem Know-how, das ich in meiner Karriere mir erworben habe, untersuchen. Denn er sagte sich, auch bei ihm, wenn diese Mordfälle Jahre zurückreichen, hat er eigentlich auch keine Fingerabdrücke mehr oder sonst was, sondern auch Zeugen. Und teilweise sind diese Zeugen auch schon verstorben, sodass er nur die Zeugenberichte hat, mit denen er arbeiten kann. Um auch noch nach Jahren und Jahrzehnten die Täter doch noch zu überführen. Und wie gesagt, er hat das angewandt auf die Geschichte von Ostern, auf die Auferstehung und auf die Geschichten der Bibel und ist tatsächlich zu einem Schluss gekommen, ja, das ist wirklich stimmig und kam auf diesem Weg letztlich wirklich zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Darüber hinaus, also es ist fast schon interessant, mittlerweile gibt es sehr viele, die so eine Geschichte haben. Ja? Also man könnte jetzt noch mehr aufzählen. Ich möchte mich heute auf diesen Mann beschränken, unter anderem, weil ich ein paar Geschichten auch von ihm wiedergeben möchte. Und ich erzähle euch das, weil ich heute mit euch etwas Ähnliches oder eigentlich das Gleiche machen will. Ich möchte mit euch die Auferstehung betrachten. Und bei der Auferstehung ist ja dann die Frage, ja, ist Jesus nun von den Toten auferstanden oder nicht? Wenn er von den Toten auferstanden ist, dann hatte er wirklich auch recht mit allem anderen, was er gesagt hat. Wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht, oder? Wenn er auferstanden ist, dann gibt es wirklich ein Leben nach dem Tod. Dann gibt es wirklich einen Gott. Dann ist das Grund zur Hoffnung, weil dann darf ich hoffen auf ein Leben nach dem Tod. Dann darf ich hoffen auf einen Gott, der auch hier, zu dem ich hier in diesem Leben, auch wenn ich ihn nicht sehe, schon beten kann und der mich hört. Dann hat mein Leben einen tieferen Sinn. Dann habe ich mehr zu erwarten und zu erhoffen in der Zukunft als möglicherweise eine hoffentlich nicht ganz so kleine Rente und noch so viel Gesundheit, um sie auch verbrauchen zu können. Aber wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann ist das auch Grund zur Beunruhigung. Ja, ist uns auch bewusst, denn dann sind auch die Aussagen wahr, dass dieser Gott einmal mein Leben unter die Lupe nehmen wird, dass er mich nach dem Tod zur Rechenschaft ziehen wird für mein Leben. Und dann hat dieser Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, möglicherweise einen weit größeren Anspruch auf mein Leben, als mir das bewusst und als mir das vielleicht auch recht ist. Also es gibt durchaus Grund, sich auch heute noch für jeden sich mit der Auferstehung zu beschäftigen. Sie ist der Punkt, an dem eben diese Dinge, über die man sonst vielleicht theoretisch spekulieren kann, wirklich in einer Tatsache einfach real wird, in unsere Welt tritt. Nun gibt es natürlich viele Menschen, die, wenn man, ja, wenn ich jetzt so anfange, ich weiß nicht, ob hier auch Menschen sind, die so drauf reagieren, die sagen, ach komm, hör mal doch auf mit sowas, das ist doch ein alter Hut, alte Legenden, ich glaube das nicht. Ja, damit braucht man sich gar nicht zu beschäftigen, das weiß man doch längst. Und um darauf einzugehen, würde ich gern die Geschichte vom Anfang zu Ende erzählen. Also unser Detective ist gerade ganz in seinen Gedanken versunken, während er den Tatort ein bisschen untersucht, inspiziert. Und auf einmal hört er, hey, aufwachen! Alans Stimme durchbrach meine Gedanken. Wir müssen hier einen Mörder fassen. Mach dich auf und such ihren Ehemann. Der ist unser Mann. Was? Hatte Alan das schon herausgefunden? Er stand da und sah mich mit einer Spur von Ungeduld und Verachtung an. Er zeigte auf ein gerahmtes Bild, das umgeworfen auf dem Nachttisch lag. Darauf wurde das Opfer liebevoll von einem Mann umarmt, der in ihrem Alter zu sein schien. Anschließend wies er auf Männerkleidung rechts im Schrank hin. Hier schienen mehrere Sachen zu fehlen. »Ich mach das schon sehr lange, Junge«, sagte Alan, während er sein Notizbuch öffnete. »Von Fremden ausgeübte Morde sind selten. Der Typ ist wahrscheinlich ihr Ehemann und nach meiner Erfahrung ist das auch der Mörder.« Wie sich herausstellte, war es doch etwas schwieriger. Wir konnten die Identität des Verdächtigen 3 Monate lang nicht feststellen und dann war es schließlich ein 25-jähriger fremder Mann. Das Opfer war gar nicht verheiratet, der Mann auf dem Foto war ihr Bruder und weil er eben in Übersee lebte, hatte er ein paar Klamotten in ihrem Schrank für sich deponiert. Alle Annahmen von dem erfahrenen Detective Alan waren also falsch und führten in die falsche Richtung. Und so können auch heute Menschen eben einfach Grundannahmen haben, die sie von vornherein vor der Wahrheit verschließen. Das kann eine Annahme sein wie, Wunder gibt's doch gar nicht. Ja? Oder Gott gibt's nicht. Und wenn ich mit dieser Annahme natürlich rangehe, dann versperre ich mir von vornherein jeden Weg, möglicherweise die Wahrheit zu finden, dass Jesus doch auferstanden ist. Denn wenn ich mit der Grundannahme rangehe, Menschen können nicht auferstehen, dann kann ich nicht zu dem Schluss kommen, Jesus ist auferstanden. Und so fordert er uns durch diese Geschichte auf, selbst wirklich bereit zu sein, mal alle Voreingenommenheiten beiseite zu legen und uns wirklich dieser Frage ehrlich zu widmen. So, und nun möchte ich das mit euch tun. Und wie gesagt, es ist viele Jahre her, wir können jetzt nicht gemeinsam Fingerabdrücke untersuchen oder DNA-Proben oder sonst etwas, aber wir können Zeugenaussagen auswerten. Und das möchte ich jetzt mit euch machen. Ich möchte euch 4 Zeugen vorstellen, 4 Zeugen für die Auferstehung. Genau, also wie wenn wir jetzt vor Gericht wären und ihr die Geschworenen, das gibt es ja in Amerika, da gibt es nicht nur einen Richter, da gibt es auch Geschworene, und ihr seid jetzt quasi meine Geschworenen und ich bin der Ermittler, der euch seine Zeugen vorstellt und ihr habt dann am Ende eben das Urteil zu fällen und eben die Frage, das Urteil, ist Jesus auferstanden oder nicht? Und als erstes Zeugen, die ersten Zeugen finden wir in Apostelgeschichte 2. Da möchte ich noch einen Vers vorlesen. Apostelgeschichte 2, Vers 32. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 32. Dort lesen wir in einer längeren Predigt von dem Apostel Petrus: Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Also Zeugen. Ja, Petrus sagt das, aber er meint nicht nur sich, sondern die Gesamtheit der Apostel. Wir sind Zeugen. Warum? Weil sie eben mit der Behauptung dastehen, Jesus ist auferstanden und er ist uns erschienen. Wir haben ihn gesehen und wir haben erlebt, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Und darum ist Jesus der Sohn Gottes und darum gibt es allein durch ihn Sündenvergebung. Das ist ihre Zeugenaussage. Ja, die ausführlichen Zeugenaussagen sind natürlich die vier Evangelien. Zwei von Aposteln geschrieben. Das Markus-Evangelium gilt als die, gilt Petrus als die Autorität dahinter. Und das Lukas-Evangelium, einer, der mehrere Zeugen, viele andere Zeugen befragt hat. Also wir haben sehr alte Zeugenaussagen, die uns alle bezeugen, Jesus ist von den Toten auferstanden. Nun müssen wir aber als gute Ermittler natürlich diese Zeugenaussagen überprüfen. Und Inspektor Wallace gibt uns vier Fragen, die man für gewöhnlich an Zeugenaussagen richten sollte. Erstens, waren sie wirklich vor Ort? Zweitens, waren sie genau, also zuverlässig im Allgemeinen? Wurden ihre Aussagen oder können ihre Aussagen bestätigt werden? Und zuletzt, waren sie vielleicht voreingenommen? Diese vier Fragen möchte ich jetzt einmal an das Zeugnis der Apostel richten. Und vielleicht vorweg, nicht, dass jemand irgendwie Angst bekommt. Also der erste Punkt ist der längste. Die werden immer kürzer. Also die erste Frage, waren sie denn überhaupt vor Ort? Und das klingt vielleicht banal, ist es aber nicht. Denn natürlich nur, wenn sie dort waren, konnten sie auch wirklich sehen, ob etwas passiert ist oder nicht. Detective Wallace berichtet, dass auch er mal in einem Raubüberfall ermittelt hat, wo nach einigen Monaten sich eine Zeugin gemeldet hat und gesagt hat, ja, sie hat alles gesehen, sie kann ihm nähere Auskünfte geben, aber nach kurzer Zeit stellte sich heraus, das war gelogen, sie war gar nicht vor Ort, sie war zu dieser Zeit in einer ganz anderen Stadt und sie hat das nur gesagt, weil einer der Tatverdächtigen ihr Cousin war und sie den schützen wollte. Und so ist es eben auch bei den Aposteln. Wir müssen uns fragen, waren sie wirklich vor Ort? Denn ihnen wird unterstellt, dass diese Berichte, die ich als Zeugenaussagen betitelt habe, dass die erst viel später geschrieben wurden. Ja, was kann man darauf jetzt antworten? Nun, das Einfachste wäre natürlich, wenn wir die Originaldokumente hätten. Ja, die haben wir aber leider nicht. Wir hatten es vorher, die wurden auf Papyrus oder Pergament geschrieben und das hält uns einfach keine 2000 Jahre. Dazu muss bedacht werden, dass in den ersten Jahrhunderten die Christen ja verfolgt wurden und da Teil davon war eben auch Bücherverbrennungen und dergleichen. Also es sollte uns gar nicht überraschen, dass wir nicht jetzt die ursprünglichen Originaldokumente vorlegen können. Also müssen wir anfangen, Detektivarbeit zu betreiben. Und wenn wir das tun, werden wir ein paar Beobachtungen machen. Das eine, ja, an so einem Tatort muss man ja auch jede Kleinigkeit aufsammeln, jeden Zigarettenstummel oder jedes Taschentuch. Und so gibt es auch, wenn man dann wirklich anfängt zu suchen, wenn es auch keine ganzen Fragmente gibt, keine ganzen Schriftrollen, gibt es doch Fragmente, die weit älter sind als die ganzen Schriften, die ältesten, die wir haben. Die stammen auch nicht ganz aus der Zeit der Apostel, aber auf jeden Fall zwischen dem Jahr 100 und dem Jahr 200. Dazu kommen viele Zitate um das Jahrhundert herum von anderen Christen, die die Evangelien zitieren. Und daraus können wir schließen, dass schon um das Jahrhundert und danach die Evangelien erstens bekannt, zweitens verbreitet waren, denn diese Schnipsel und Zitate finden sich nicht nur in Jerusalem, sondern auch weit verbreitet bis nach Nordafrika und so weiter. Und drittens anerkannt als Gottes Wort. Und wenn das alles schon um das Jahrhundert oder bis 150 der Fall war, dann ist durchaus davon auszugehen, dass die Originaldokumente so alt sind, dass sie in die Zeit der Apostel zurückreichen. Also Allein diese Beobachtung, und man könnte ja natürlich Bücher drüber schreiben, aber nur das möchte ich nennen, um zu sagen, ja, wir sollten wirklich, wir haben allen Grund davon auszugehen, dass wirklich diese Berichte von den Aposteln stammen. Sie waren vor Ort. Die nächste Frage, die wir an Zeugen richten, ist, waren sie genau? Also wenn so eine Zeugenaussage allgemein schon durch kleine Lügen und Ungereimtheiten auffällt, dann sollte man auch die Hauptaussage in Frage stellen, oder? Und allgemein, wenn die Person als eine Lügnerin oder ein Lügner bekannt ist, dann tut das das ganze Zeugnis doch in Frage stellen. Aber auch hier wird immer deutlicher, ja, auch hier muss man dann wieder Nachforschungen betreiben. Und so wird immer deutlicher, dass viele Dinge, die die Apostel teilweise beiläufig erwähnen, ja, zum Beispiel ja, eine Hauptsache, Pilatus war damals Statthalter. Ja, oder Jesus ging hier zu dem Teich von Siloa oder Bethesda. Ja, die Archäologie findet immer mehr von diesen Dingen. Ja, also auch hier könnte man Bücher drüber schreiben, aber immer mehr werden die Dinge gefunden, die beschrieben werden, die uns zeigen, hey, diese Leute wollten nicht nur eine Legende aufschreiben, die meinen das wirklich ernst und die wissen wirklich, was damals wo war und wer in welchem Amt war. Also sie fallen immer mehr durch Genauigkeit auf und als Menschen, die es ernst meinen mit der Wahrheit. Und auch das ist natürlich ein weiteres Indiz, das darauf hinweist, dass sie wirklich aus der Zeit stammen, in der all das passiert ist, ja, weil sie eben wissen, was damals geschah. Interessanterweise gibt es ja teilweise andere Evangelien, auf die manche Bezug nehmen, aber gerade solche fallen dann in solchen Fragen durch. Ja. Die wissen eben nicht, wer genau zu welcher Zeit in welchem Amt war und so weiter, weil sie eben wirklich später geschrieben wurden und deshalb auch zu Recht nicht in Gottes Wort sind. Dann die nächste Frage, können sie bestätigt werden? Ja gut, das ist jetzt natürlich schwierig nach 2000 Jahren. Ja, wie wollen wir da noch Bestätigungen finden für die Aussagen der Evangelien? Und doch können wir auch hier uns ein paar Aussagen erlauben. Ja? Denn was wir mit Sicherheit sagen können, was bestätigt ist, auch aus anderen Dokumenten, was niemand leugnen kann, also Jesus hat schon mal auf jeden Fall gelebt, das schreiben auch andere. Ja, jüdische Schriften schreiben ihm sogar zu, dass er Wunder getan hat. Auch das ist bestätigt. Sie unterstellen ihm zwar Zauberei, ja, weil sie ihn nicht mochten, aber er hat definitiv übernatürliche Wunder getan. Auch die Sonnenfinsternis wird in einem anderen Dokument beschrieben. Und was auch definitiv anzunehmen ist, ist, dass das Grab wirklich leer war. Ja, denn sonst hätte man ja diesen Leichnam einfach vorzeigen können. Konnte niemand. Also wir merken immer mehr auch die Rahmen der ganze Rahmen bestätigt die Aussage der Apostel mehr, als dass es sie widerlegt. Dass Jesus auferstanden ist. Wir haben einen Jesus, der damals wirklich gelehrt hat und Wunder getan hat, der gekreuzigt wurde, dessen Grab leer war und dessen Anhänger nach seinem Tod und nachdem das Grab leer war, wie völlig verändert waren und eine Bewegung gestartet haben, die nicht mehr aufzuhalten war. Und auch das stellt die Frage, was hat das in ihnen ausgelöst? Also die Rahmengeschichte deutet auch immer mehr darauf hin, dass ihre Aussage wirklich stimmt. Und zuletzt die Frage, waren sie voreingenommen? Ja, wenn ich ihnen jetzt unterstelle, die haben gelogen, dann muss ich mich ja fragen, okay, warum sollten sie gelogen haben? Was wollten sie damit erreichen? Und normalerweise lügen Leute, weil sie sich irgendwas ja davon erhoffen, oder? Weil sie sich schützen wollen oder weil sie irgendwie dadurch Gewinn machen wollen. Ja. Allgemein sind das Motive für Straftaten. Aber wir müssen einfach auch zugeben bei den Aposteln, sie hatten wirklich nichts zu gewinnen, sondern eigentlich nur zu verlieren. Ja. Sie haben dadurch sie hatten auf einmal Ärger mit, wahrscheinlich auch mit ihren Familien und ihren Volksgenossen. Sie wurden teilweise vertrieben, sie wurden verbal und physisch attackiert und letztlich mussten sie mit ihrem Leben bezahlen. Also deshalb dementsprechend schreibt auch Paulus im 1. Korintherbrief, ja, erstmal in Vers 14, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Ja. Also er war sich selber bewusst, also wenn das nicht stimmt mit der Auferstehung, dann sind wir die größten Idioten von alles, von allen, ja, weil wir alles aufopfern bis zu unserem Leben für eine Lüge. Ja. Also sie haben eigentlich kein Motiv zu lügen. Sie können, die Rahmenaspekte ihrer Aussage können bestätigt werden. Sie nahmen es ernst mit der Wahrheit und sie waren zur Tatzeit am Tatort. Und ich würde sagen, das ergibt im Allgemeinen schon sehr glaubwürdige Zeugen, oder? Also, das, ja, ihr als Geschworene, ich denke, das gibt einiges an Gewicht auf ihre Aussage. Nun ist mir aber auch bewusst, ja, und bekannt, dass nicht alle sich schon allein von diesen ersten Zeugen überzeugen lassen. Ich habe auch gerade jetzt im Vorfeld von Ostern mit der einen oder anderen Person gesprochen, ob sie denn daran glaubt und wenn nicht, habe ich manche gefragt, was müsste Gott denn tun, wenn er wollen würde, dass du das glaubst? Was müsste Gott tun, deiner Ansicht nach? Und die meisten sagen darauf relativ schnell, ja, er müsste ein Wunder tun. Also ein Wunder, das auch ich nachvollziehen kann. Das sind jetzt natürlich etwas große Anforderungen vor Gericht. Ne? Aber tatsächlich kann ich auch das liefern. Also ich kann euch heute hier und jetzt ein Wunder liefern. Ohne Spaß. Vielleicht nicht, wie sich das manch einer jetzt wünschen würde, dass wir jetzt gemeinsam einen Ausflug in den Himmel machen oder eine Gruppenvision haben, aber ich kann das Wunder der erfüllten Vorhersagen liefern. Ein wirklich nachprüfbares Wunder. Das ist auch weitaus nachprüfbarer, als wenn wir jetzt zusammen einen Ausflug in den Himmel machen und danach wieder hier sind, weil das könnten wir wiederum anderen nicht bestätigen. Aber es gibt das klare Wunder der Prophezeiungen. Ich will es nicht zu weit in die Breite treten, das hatten wir eigentlich schon vor 2 Tagen. Aber mindestens eine möchte ich nennen, denn normalerweise tun sich dann natürlich Skeptiker auch mit Händen und Füßen wehren, um ja nicht akzeptieren zu müssen, dass in der Bibel wirklich erfüllte Prophezeiungen stehen. Aber mindestens gegen die Prophezeiungen aus dem Buch Jesaja kann sich niemand mehr wehren. Ja? Denn dort gibt es wirklich Schriftrollen, bei denen jeder eingestehen muss, okay, die stammen mindestens 150 Jahre vor Christus. Ja, in Wahrheit wurden sie natürlich 700 Jahre vorher geschrieben, aber die ältesten Abschriften stammen von 150 vor Christus. Und Jesaja beschreibt eben am deutlichsten die Kreuzigung. Und ich frage euch, beschreibt das hier Jesus, wenn er schreibt, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ich denke, jeder, der das liest, das könnte man mal machen, Leute auf der Straße das fragen, ja, wen beschreibt das hier? Und jeder würde sagen, Jesus. Und jeder würde denken, es steht im Neuen Testament, der sich nicht mit der Bibel auskennt. Der sich zumindest auch ansatzweise mit Jesus auskennt. Und dann auch weiter unten, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Also hier auch eine Anspielung auf die Auferstehung. Ja, wenn er sein Leben gegeben hat, wird er seine Tage verlängern. Eine Anspielung dafür, dass er von den Toten auferstanden ist. Also, ich kann sogar das liefern. Ein Wunder. Es ist ein Wunder. Und vielleicht, wenn man sich mit Händen und Füßen wehren will, aber es ist ein Wunder. Es ist etwas, was vorher gesagt wurde und sich später erfüllt hat. 1:1. Da kann sich jetzt wehren, wer will. Es ist so. Das war der zweite Zeuge. Okay, gehen wir davon aus, dass immer noch Leute da sind, die sich wehren, die das nicht akzeptieren wollen, die immer noch Zweifel hegen, hier und dort. Und ein solcher Zweifel könnte vielleicht sein, ja, warum sollte Gott das denn machen? Ja, was soll das, dass hier irgendwie Gottes Sohn Mensch wird und dann Wunder tut und dann doch hingerichtet wird und dann aufersteht, aber dann in den Himmel auferfährt? Und was soll das eigentlich alles? Und wer das fragt, fragt das nicht ganz zu Unrecht und er fragt damit quasi nach dem Tatmotiv. Ja? Also die Tat, die wir untersuchen, ist da die Auferstehung, wo es zu urteilen gibt, ist sie geschehen oder nicht. Der Täter ist quasi Gott oder Jesus und beide. Und die Frage ist, warum? Warum sollte er das tun? Und das nenne ich jetzt einfach mal meinen dritten Zeugen und ich nenne den Zeugen in diesem Fall das Evangelium, weil das Evangelium uns die Tatmotive Gottes zu dieser Sache eben berichten. Und ich möchte einfach den bekanntesten Text dazu lesen, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also das Erste, was wir natürlich über das Motiv Gottes lernen, ist, der Mensch, du und ich, laufen Gefahr von Natur aus, verloren zu gehen. Ja, was heißt das? Es heißt, einmal von Gott nach dem Tod für unsere Sünden gerichtet zu werden und ewig in die Hölle zu kommen, von Gott verbannt, wie es zum Beispiel in Römer 2 heißt. Dort beschreibt Paulus das Gericht Gottes, wenn er schreibt von der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, nun Vers 6, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Also, ja, so wird Gottes Gericht einmal ergehen. Der mit Ausdauer sein Leben darauf gesetzt hat, das Gute zu tun, Gottes Willen zu tun, alle Tage, mit allem Eifer, ja, der wird sich das ewige Leben verdient haben. Wer aber selbstsüchtig war, wie es hier heißt, und sein eigenes Leben eben aufpolieren und bauen wollte und sich eigentlich um seine Freude gekümmert hat, anstatt um Gottes Willen, dem wird hier vorhergesagt, Drangsal und Angst, Grimm und Zorn. Auf Selbstsucht, nicht auf Mord, sondern auf Selbstsucht. Als Strafe. Und so läuft der Mensch Gefahr, verloren zu gehen und Gottes Ziel ist eben, aber er will das nicht. Und deshalb sandte er seinen Sohn als Opfer für dich und mich, um an unserer Stelle zu sterben. Und er hat ihn auferweckt, damit wir das wissen können. Ja, als Bestätigung dafür, Jesus starb für meine Sünden und wenn ich daran glaube, dann bekomme ich Vergebung und Frieden mit Gott und meinen Platz im Himmel. Das ist das Tatmotiv Gottes. Das Tatmotiv Gottes ist Liebe zu dir und weil er deine Errettung will. Also, wir haben zuverlässige Zeugen, wir haben Wunderzeugen, also die zweiten Zeugen waren die Propheten, das habe ich nicht gesagt. Also die Apostel als Zeugen, die Propheten als Zeugen und wir haben ein schlüssiges Tatmotiv. Zu welchem Urteil führt uns das jetzt? Nun, wenn hier jetzt immer noch gesagt wird, nein, das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Dann sollte man an dieser Stelle jetzt langsam die Geschworenen oder den Richter in Frage stellen. Warum kommt er immer noch zu dem Urteil, nein, Jesus ist nicht auferstanden. Und man muss vielleicht auch langsam hinterfragen, ob die Person vielleicht nicht zweifelt, weil sie eben einfach berechtigte Zweifel zieht, sondern weil sie zweifeln will. Und das sollte sich jeder hinterfragen. Und ich habe tatsächlich schon zweimal, also normalerweise gibt das ja keiner zu, aber zwei Leute haben das mir gegenüber schon mal zugegeben. Der eine hat mir ziemlich wörtlich gesagt, Felix, ich sag dir ehrlich, ich sündige einfach zu gerne. Deshalb werde ich nicht an Gott glauben, bis er nicht vor meiner Tür steht und sagt, hallo, hier bin ich. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Aber das wird Gott nicht tun, weil es eine Ausrede ist. Und ein anderer hat mir auch vor kurzem gesagt, Gott passt einfach nicht zu meinem Leben und solange ich einen Grund finde zu zweifeln, werde ich das nicht annehmen. Also auch hier, ich will das eigentlich nicht und ich habe da irgendwelche Gründe gefunden und damit kann ich mich rechtfertigen, damit habe ich ein gutes Gewissen, kann mir Gott vom Leib halten und kann weiter meinem Leben nachgehen, wie ich das eben will. Und so muss sich jeder fragen, warum zweifelt er? Warum zweifelst du, möglicherweise oder auch nicht, aber warum zweifelt ein Mensch an der Auferstehung und an der Gottheit des Herrn Jesus, an der Wahrheit der Bibel und an der Echtheit von Himmel, Hölle und dem Evangelium? Möglicherweise einfach, weil man will. Falls du dir aber sagst, nein, ich sehe wirklich Zweifel. Es tut mir leid, ich würde das ja gern glauben, aber irgendwie kann ich mich dazu nicht durchringen. Ja, ich sehe diese Dinge, das macht irgendwie Sinn, aber irgendwie bringt mich das nicht ganz zu dem Punkt, dass ich sage, ich glaube das jetzt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas hindert mich. Und in diesem Fall kann ich tatsächlich noch einen vierten Zeugen liefern. Denn es heißt in der Schrift, zum Beispiel in 2. Chronik 15,2, wenn ihr ihn, Gott, sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Das heißt, du müsstest dich in diesem Fall selbst auf Ermittlungsreise begeben, allerdings nicht in Archäologie oder sonst wo, sondern das funktioniert jetzt durch das Lesen der Bibel. Die Bibel, Gott gibt dir die Verheißung, wenn du die Bibel liest, mit der Einstellung, ich will Gott finden und ich bin bereit, mich ihm zu fügen, wenn er sich von mir finden lässt. Ich bin bereit, mich dem zu fügen, was ich dort finde, dann sage ich dir, er wird sich von dir finden lassen. Denn es heißt, Johannes 15, 26, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Also ein weiteres Zeugnis vom Heiligen Geist dieses Mal. Und dieses Zeugnis gibt er durch die Bibel. Deshalb liest die Bibel. Und dann wird geschehen, was in Johannes 16, 8 steht. Davon bin ich überzeugt. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Also wer noch Zweifel hat, wer sagt, okay, diese ganzen Zeugen, die reichen mir noch nicht ganz, um ein Urteil zu fällen, aber dann reichen sie doch wenigstens dazu, ein Verfahren aufzunehmen, oder? Also ignorieren sollte man das nicht. Und das ist eben die Art, wie weiter gesucht werden kann. Darum lies die Bibel und such Gott darin und er wird sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aufrichtig suchst. Und wenn das geschieht und wenn du das tust und wenn du ihn darin findest, dann ist das Gute daran, dann wird uns das einen weiteren Zeugen bescheren, nämlich dich. Dann macht dich das auch, dann macht dich das zum fünften Zeugen. Wenn du zu dem Punkt kommst und selbst erkennst, ja, Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden, ja, ich kann wirklich nur durch ihn Frieden mit Gott erhalten, ja, nun ist er mein Herr, dem ich vertrauen kann, dann wirst auch du damit zum Zeugen. Zum einen, weil du etwas zu bezeugen hast, weil du etwas herausgefunden hast, das du anderen weitergeben kannst. Zum anderen, weil auch du dann den Auftrag von Jesus hast, durch deine Worte und dein Leben den Herrn zu bezeugen. Und wenn du eben den Herrn gefunden hast, dann frage ich dich, ist dein Leben ein Zeugnis? Strebst du danach? Frag nicht, ob es dir schwerfällt, Menschen von Jesus zu erzählen, aber strebst du danach, mit deinem Leben ein Zeugnis von Jesus zu sein? Und ich möchte eine Geschichte erzählen, die hier vielleicht auch nochmal ins Nachdenken bringt, zum Abschluss. Wieder von Detective Wallace, eine Erfahrung, die er in seiner Laufbahn gemacht hat. Er war diesmal dabei, einen Mann zu suchen, der eine Reihe von Banküberfällen verübt hat. Und sie verdächtigten einen Mann, sein Name war Santiago Ortega. Der Mann war ein Drogensüchtiger. Er lebte zu dieser Zeit in einem Hotel, das sie beobachteten. Er war verheiratet, hatte seine Frau aber schon sehr lange nicht mehr gesehen. Sein Leben war davon bestimmt, Crack zu rauchen und zu versuchen, an Geld zu kommen, um neue Drogen eben sich zu beschaffen. Und Detective Wallace und seine Kollegen waren dabei, ihn zu überwachen. Und tatsächlich erwischten sie ihn, als sie ihn eben überwachten, tatsächlich auf frischer Tat, wie er sich zu einem weiteren Bankraub aufmachte, wie er hineinging, mit der Kassiererin, damals ging das noch eher, ein Schreiben gab, eben, das ist ein Banküberfall, geben Sie mir das Geld heraus. Und sie gab ihm das Geld heraus, war bewaffnet und Als er fliehen wollte, war sofort die Polizei zur Stelle und nach einer kurzen Verfolgungsjagd nahmen sie ihn fest. Nach kurzer Zeit war er bei Detective Wallace im Auto auf dem Weg zur Polizeiwache. Und auf dem Weg redete der Beamte mit ihm und der Mann war sehr redselig und auch reumütig. Und dabei gestand er aber nicht nur seine Taten und was er alles Schlechtes getan hat, sondern er gestand noch etwas weiteres. Er gestand, dass er vor ein paar Jahren bei einer Evangelisationsveranstaltung eigentlich bekannt hat, sein Leben Jesus zu übergeben, ja, an Jesus zu glauben. Doch leider entschied er sich nicht dafür, wirklich auch Jesus nachzufolgen. Und nun saß er da, ein cracksüchtiger Bankräuber, der behauptete, an Jesus zu glauben. Ich kann nicht in sein Herz sehen, ich weiß nicht, ob da einfach wirklich so viel schiefgelaufen ist und ob er danach einen anderen Weg ging. Aber was ich sehe ist, ja, dieser Mann behauptete zumindest an Jesus zu glauben, aber er war kein guter Zeuge, weil er nicht bereit war, Jesus nachzufolgen. Und das brachte ihn auf die schlimmsten Wege der Welt. Und so sollte das auch uns eben fragen, bin ich ein glaubhafter Zeuge für den Herrn? Ja. Ist mein Leben ein Zeugnis? Bin ich einer, der Jesus nachfolgt? Ich hatte am Anfang gesagt, die Frage nach der Auferstehung ist auch heute noch von Wichtigkeit, denn damit verbunden ist die Frage, ist Jesus wirklich der Sohn Gottes und habe ich Grund, auf ihn zu vertrauen? Und ich hoffe, jeder kommt mit mir hier zu dem Urteil, dass unsere Ermittlungen ergeben haben, ja, ja, das ist er. Und deshalb fordere ich jetzt jeden zu etwas auf. Wer eben noch nicht zu diesem Urteil gekommen ist, den fordere ich aber auf, ein Ermittler zu werden. Den fordere ich auf, sich den Dingen nicht zu entziehen, sondern weiter sich auf die Suche zu begeben und Gottes Wort zu lesen. Und jeden, der zu diesem Urteil kommt, den fordere ich auf, auch selbst ein Zeuge für den Herrn Jesus zu werden mit seinem Leben. Und damit wünsche ich ein frohes Osterfest. Amen.